Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
Dass wir keine Sprinter machen, sondern Langstreckenläufer. Und das ist uns wichtig, dass man sagt, wir sind eigentlich ganz gechillt, unsere Weine sind es auch.
Auf geht's nach Franken. In meinem neuen Buch Weinorte in Franken habe ich auch einige Winzer besucht. Und heute bin ich bei Winzern zu Besuch, die natürlich in meinem Buch sind. Logischerweise, ne? Mit drei Zeilen Wein fing alles an bei den beiden Quereinsteigern. Klar, dass ihr Weingut eben genau nach diesen drei Zeilen benannt wurde. Christian und Alexandra machten und machen vieles anders. Wir quatschen natürlich über viele Weine und letzten Endes über die Geschichte der Ehrlichs, was für sie Natur bedeutet und wie sie ihre ehrlich guten Weine machen. Hallo, schön, dass ich da sein darf bei euch.
Hallo Johannes.
Grüß dich.
Ja, wie fing's denn jetzt tatsächlich mit diesen drei Zeilen an? Das ist ja natürlich so eine klassische Einstiegsfrage, sehr wahrscheinlich habt ihr die schon tausendmal beantwortet. Aber nichtsdestotrotz, wer euch noch nicht kennt, sollte natürlich die Story hinter Namen und Weingut kennen.
Chris, your turn.
My turn. Okay, ich war so kurz nach der Ausbildung zum Winzer, da hat mein Vater einen Geschäftspartner im Nachbarort und der hatte drei Zeilen in seinem Garten, Silvana, und hat die nicht bewirtschaftet. Und da ich meinem Vater einen Gefallen tun wollte, habe ich diese Bewirtschaftung der drei Zeilen Silvana übernommen und habe das dann schon biologisch gespritzt und dann die ersten Flaschen draus gekeltert, so 50 Flaschen. Haben wir da gemacht im ersten Jahr. Und es war der Startschuss praktisch für mehr. Alle, wo das getrunken haben, haben gesagt, Mensch, da könntest du doch ein bisschen mehr draus machen. Bock drauf haben wir auch gehabt, die Ausbildung dazu auch. Und dann haben wir in unserer Garage als kleines Garagenweingut so mit 2000 Flaschen angefangen. Und das war dann damals der Startschuss, eben die drei Zeilen. Mittlerweile sind es ein paar mehr.
Ein paar mehr, genau, da kommen wir ja auch noch dazu. In Omas Waschküche hat ja wirklich alles gestartet mit relativ wenig Handwerkszeug natürlich auch. Ne? Ihr seid ja Quereinsteiger, kein eigenes Weingut vor der Tür gehabt irgendwo aus der Familie. Und trotzdem kam dann als erstes was Sprudelndes dabei raus. Ne? Das war so der erste, ist ja kein Wein, ist ja dann Sekt, aber natürlicher Sekt, kann ich ja auch gleich noch was dazu sagen. Diese kleine Waschküche, die gibt es ja heute auch noch als Mikrovinothek, wie ich sie bezeichnet habe. Ne? Und da ist es ja tatsächlich, wenn man hierher kommt, kann man dort auch noch schön die Weine probieren. Ja. Nur tatsächlich das erste Fläschchen, also der wie hieß er nochmal? Jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Der Sekt.
Petnat.
Den gibt es jetzt aktuell ja gar nicht mehr so, ne?
Ja, das ist so, jetzt ist gerade sehr in, sage ich mal. Petnat schießt wie Pilze überall raus, sage ich mal. Jeder macht jetzt plötzlich einen. Für unseren Grund wieder zu sagen, nö, dann machen wir nimmer. Machen wir das nimmer, ne? So irgendwie. Keine Lust mehr so,
ja,
das
jeder macht. Wir haben jahrelang da experimentiert auch, haben geschaut, wo ist der richtige Restzuckergehalt, um den Wein dann in die Flasche zu bringen. Degauchiert man ihn oder degauchiert man nicht? Das waren alles die Fragen, die wir uns schon vor 15 Jahren gestellt haben, so ungefähr. Und jetzt ist es Trend und alles, was Trend ist, machen wir eigentlich in der Regel nie mit. Deswegen sind wir jetzt wieder raus aus dem Petnat-Geschäft.
Wir fahren die Sätze dann mit Trend, glaube ich, immer.
Und sehr wahrscheinlich.
Sie danach, ich glaube, das ist
der. Da ist er.
Ja, also das waren gute Sachen, aber wir wollen jetzt eher vielleicht mal einen Sekt angreifen.
Mhm. Man verändert sich ja auch so, genau, mit der Zeit. Ne? Man wächst ja auch dann mit den Aufgaben. Ihr hattet auch in unserem Gespräch, als wir über das Buch gesprochen haben, als ich hier war, dann habt ihr ja auch gesagt, ja, also eigentlich ist immer alles plötzlich so passiert, was ihr gemacht habt. Ihr hattet da mal so eine Idee, einen Gedanke, dann verging vielleicht ein bisschen Zeit, aber dann, ja, spontan, plötzlich war es dann da.
Wie die Weine, ja. Dann haben wir eine Idee, setzen's, überlegen kurz drüber, wir überlegen gar nicht so lange, wir machen es einfach.
Ja.
Und dann wird's umgesetzt und dann hoffen wir immer, dass es wird. Gell?
Also das ist das, was wir beide sehr gut können, Entscheidungen, die langfristig auch Auswirkungen haben, kurzfristig zu treffen. Da wird sich jeder Manager freuen, wenn er das könnte. Wir müssen das so machen, weil wir einfach für vieles nicht die Zeit haben, die ein Vollerwerbsweingut hat. Und da müssen eben manchmal auch größere Entscheidungen in kurzer Zeit gefallen werden. Und das Hat aber bisher immer toi 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 alles immer gut funktioniert. Sicherlich war jede Sache für sich speziell, aber wir haben das immer gut hingekriegt bisher.
Finde ich auch.
Ja. Ich würde mal sagen, wir haben natürlich auch Wein im Glas. Dann probieren wir doch gleich mal zum Wohl. Und ihr sagt mal, was wir überhaupt hier trinken.
Wir trinken gerade einen fränkischen Satz. Einen wunderschönen Wein aus unserem Portfolio.
Ja.
22er Jahrgang, Ortswein in unserem Fall. Ist eben auch so eine Geschichte, als wir vor 10 Jahren, schätze ich mal, beschlossen haben, wir machen auch mal einen fränkischen Satz, so ein bisschen angelehnt an die Österreicher, aber an den gemischten Satz, sage ich mal.
Ja.
Hat das irgendwie, haben das in Franken 3 Leute gemacht oder so, mittlerweile gibt es schon mehr wieder dazu, ne? Aber das ist so bei uns die Cash-Kuh, es ist auch so wirklich der fränkische Satz, ein Wein, der irgendwie jedem schmeckt, sehr silvanerlastig, ne? Aber Muscatella-Sorten drin, Adelfränkisch, Heunisch, Sorten, die eigentlich sonst kein Mensch mehr reinsortig irgendwie oder generell anbaut und die früher in so einem Satz auch drin waren. Das Besondere ist, dass man nicht die Weine küvettiert, die daraus entstehen, reinsortig, sondern dass man die Trauben beim Lesen schon in einen Pott wirft. Und das erfordert auch so ein bisschen Geschick dafür, ob das passt oder nicht.
Heißt dann auch regelmäßig dann gerade zur Lesezeit in diesem Weinberg ausstehen und zu gucken, was ist jetzt wie reif und was muss vielleicht schon geerntet werden, was hängt noch vielleicht ein bisschen länger?
Das hat man früher so gemacht, ja. Mittlerweile haben wir ja, sag ich mal, andere klimatische Bedingungen. Also was heißt unreif, ja? Wenn ein Wein dann nur 80 Grad Öxle hat, also etwas geringer in der Zuckergradation ist, hat er dafür noch ein bisschen mehr Säure. Mhm. Und die andere Sorte, die vollreif ist mit 95 Grad, 96 Grad Öxle, die hat dementsprechend wenig Säure. Und das Ganze in der Mischung gibt eigentlich dann wieder einen perfekten Most. Und der gut schmeckende Most ist immer für einen gut schmeckenden Wein halt der Grundstoff. Und da ist halt schon viel los in so einem fränkischen Satz. Also das ist schon, wenn dann die Muscatella auf die Silvaner mit den Rieslingen und so weiter treffen, das ist schon irgendwie ein ganz spannender Most jedes Jahr auch zu probieren. Das wäre, sieht man immer schon, also ich erkenne das schon, was daraus wird.
Ja. Also heißt ja auch, er schmeckt jedes Jahr anders, ne? Oder versuchst du es schon immer in die ähnliche Richtung zu kriegen? Ist ja ein Naturprodukt und relativ schwierig, weil ihr ja auch sehr spontan unterwegs seid, was den Wein angeht.
Ja.
Aber gibt es da schon eine ähnliche Richtung, Grundrichtung, weil Silvaner dominiert? Oder
also die Vorgabe sind natürlich die Rebstöcke, die stehen. Ja. Die geben mir immer natürlich die gleiche Anzahl an Silvaner, grüner Silvaner, blauer Silvaner vor. Manchmal der Ertrag etwas unterschiedlich, die Reife. Also von daher ist es eigentlich schon immer ein ähnlicher Grundstoff, natürlich nicht reproduzierbar, weil da würdest du verrückt werden, wenn du alles immer abwiegen musst. Und das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen da auch genauso spontan bleiben. Von der Vinifikation im Keller her, wir befinden uns in einer Ortsweinlinie. Ortsweinlinie sind 50% im Halbstück und 50% im Edelstahl, so ungefähr vergoren. Und werden dann wieder vor der Abfüllung zusammengeführt. Das ist halt, wir verbinden hier zwei Stilistiken im Endeffekt. Eine oxidative und eine reduktive Ausbau. Reduktiv meistens fruchtiger. Oxidative Ausbau im Holz meistens bodengeprägter. Also hier schmeckt man den Küchenmeister mehr raus, unseren Käuper. Und die Fruchtigkeit ist dann nicht übertrieben, wenn man das Ganze dann wieder zusammenführt zu einem Wein. Und das ist auch so die Stilistik von dem Wein gefällt uns unheimlich gut, weil wir eben diese zwei vereinen. Aber das machen wir auch schon immer und von daher ist für uns nichts Neues. Schauen wir mal, bis viele andere es machen.
Küchenmeister und Käuper hast du jetzt gerade erwähnt. Erzähl doch ein bisschen was zu euch hier in Rödelsee.
Ja, also wir sind in Rödelsee hier am Fuße des Schwambergs, das Tor zum Steigerwald ist, da fängt der Steigerwald an, sagen wir. Wenn man auf die andere Seite fährt, hört er da auf. Also für uns ist es kleinklimatisch eigentlich super. Wir haben eben im Osten sitzt der Schwamberg. Der hält uns ziemlich viel ab, wenn da mal schlechtes Wetter kommen sollte. Nach Süden ist offen und dann geht es nach Norden wieder, da kommt die Rhön. Die uns auch da etliches abhält, das Maintal. Also kleinklimatisch sind wir hier echt gut gelegen. Wir haben zwar nicht allzu viele Niederschläge, großer Vorteil unsere Standorte sind unsere Böden. Wir haben ganz schwere Gipskäuberböden. Also das ist, wenn du da in feuchte Böden, in offene Böden läufst, bist du nach 10 Metern irgendwie 10 Zentimeter größer. Und das ist natürlich unsere Bank, auf die wir hier bauen.
Wasserspeicher,
genau. Und ja, sonst sind wir hier eigentlich ganz schön gelegen mit dem Steigerwald, großer Mischwald. Kein monotones Nadelimperium, sondern bei uns ist viel geboten und ja, schöne Ecke.
Und mit dir, Alex, kann man wunderbar auch dann den Schwanberg bei einem Weinspaziergang erklimmen.
Absolut, absolut, ja. In den letzten Jahren hat es so ein bisschen zugenommen. Die Leute wollen, denen reicht nicht mehr nur die kleine Verkostung, also vielen schon, aber viele haben eher so ein bisschen Lust, da draußen so ein kleines Event zu machen. Und dann machen wir jetzt seit Jahren Wanderungen, also feste Wanderungen, zum Beispiel so Silvanerwanderungen, also von den Silvaner Weinbergen zum nächsten und trinken auch dort, wo der Wein entstanden ist, den Wein dazu. Oder auch Nachtwanderungen, solche Geschichten. Mittlerweile auch Firmen-Events, also da komme ich wieder auf meinen alten Job eigentlich zurück. So Incentive-mäßig, also mit, sagen wir mal so 25 Personen oder so, so kleine lustige Weinspiele und sowas. Das ist aber immer auf gehobenem Niveau, sage ich immer. Ne? Also das ist jetzt keine Saufrunde irgendwie, ja. Sondern na, also das ist mittlerweile ganz nett. Auch so Junggesellenabschiede von so ein bisschen gesettelten Damen, die irgendwie einen schönen Tag haben wollen, der Klasse hat und die wollen aber ein bisschen was lernen und das macht mir jetzt richtig Spaß, ne? So, dass man so ein bisschen unterwegs ist. Man muss auch sagen, wir haben wirklich nur nette Kundschaft. Also ich habe in den 18 Jahren, seitdem wir das jetzt machen, eigentlich echt immer nur nette Leute ja, als Kunden am Start.
Und es gibt ja auch ein wunderbarer Terror-F-Punkt auf dem Schwanberg.
Ne? Ja, ganz neu hier. Rüdelsee hat sich den letzten Terror-F-Punkt in Franken geschnappt, sage ich immer. Ich glaube, 22 Punkte sind es ungefähr in Franken. Also schöne Weinaussichten im ganzen Land. Und Rüdelsee hat mit der schönen, na, wie sagt man, die Röhre, ne? Das sieht aus wie Refraktometer, genau. Oder wie so Fernrohr. Ja, ja. Das blickt auf Rödelsee und auf den Silvaner, also unser Hauptmerkmal ist da der Silvaner, weil wir in der Silvaner-Ecke Frankens sind, der meist prozentual gesehen der meiste Anbau an Silvaner in Franken. Und da hat man wirklich einen schönen Blick auf unser kleines Städtchen Rödelsee.
Bei euch spielt ja Silvaner auch grundsätzlich eine große Rolle. Silvaner fließt ja auch bei dir, lieber Christian, durchs Blut. Findet man übrigens auch die Story im Buch drin. Ja? Erzähl doch mal, warum ausgerechnet Silvaner bei dir im Blut ist, obwohl du ja angeblich Quereinsteiger warst.
Ja, da hat es uns selber von der Socken kaut. Also wir haben ja unseren Betrieb hier gegründet, ohne den Gedanken dran zu verschwenden, irgendwie in der Vergangenheit zu kramen, weil ja. Für uns war von vornherein klar, da ist nichts. So Weinbau, technisch Franken. Kann da nicht groß was gewesen sein. Wir hatten zwar Weinberge in der Verwandtschaft, so Oma, Opa, jeweils beide Seiten hatten irgendwie Weinberge, aber ja, örtliche Genossenschaftsbetriebe, also jetzt nichts Großartiges. Und da haben wir natürlich auch nicht weiter nachgeforscht. Und da hat sich vor ein paar Jahren mal der Cousin von meiner Mutter gemeldet, der ist Rechtsanwalt und macht Ahnenforschung noch und der hat dann was rausgefunden, was er gesagt hat, es könnte euch interessieren, und zwar wie vor 365 Jahren der Silvaner dann nach Kassel gekommen ist, dann sind die Fechter sozusagen an Fürsten übergeben worden. Der hat die gekauft, bezahlt, bestellt. Und dann hat der Fürst sie seinem Winzer anvertraut, zu dem er das größte Vertrauen hatte. Und hat gesagt, der Mann, der soll meine neuen Reben anpflanzen und soll sie ernten. Und dieser Mann war eben, ich weiß gar nicht, wie viele Uhren da dran hängen, aber es müssten so 5 sein. Urgroßvater. Also ganz tief in den Wurzeln drin. Hat schon ein Vorfahre von mir die ersten Silvanerreben in Franken gepflegt, kultiviert. Hat den Wein nicht ausgebaut, er hat ihn nicht in Flaschen abgefüllt, aber er hat die Rebe kultiviert und das war natürlich für uns der Knaller, sowas zu erfahren. Und ja,
haben wir ja 365 Jahre Silvaner.
Ja, genau. Ja, wir haben auch 365 Jahre Silvaner.
Ja, da war es ja irgendwie schon richtig klar, dass du da in diese Richtung gehst. War dir vielleicht nicht ganz so präsent, ne? Aber unterschwellig war klar, dass du schon irgendwann damit zu tun hast. Nichtsdestotrotz, ihr macht das ja immer noch, du hast ja gesagt, nebenberuflich, Nebenerwerb. Alex, wie habt ihr es euch aufgeteilt? klar, man hört schon irgendwie, ne?
Die Chris ist eigentlich, Chris ist eigentlich logischerweise draußen im Keller. Ich bin Verkauf, Vermarktung, Büro, Frau. Genau. So ist eigentlich so klassisch, so ein bisschen. Ja, ich werde jetzt nicht drum herumkommen, ich werde jetzt ein bisschen öfters mit rausgehen wieder. aber ja, bisher hat das so gut geklappt, aber am Anfang, wo die Kinder noch nicht da waren, haben wir eigentlich hälftig wirklich alles zusammen gemacht, ne? Also vielleicht kommen wir da wieder hin. Jetzt mal das so richtig schön wieder zusammen
machen. Ja.
Denk schon. Ist ja auch ein bisschen mehr geworden, hast du eingangs ja auch gesagt, mittlerweile nicht mehr 3 Zeilen, sondern wie viel sind es jetzt mittlerweile?
Also die Zeilen kann ich dir nicht genau sagen, aber es sind, wir haben jetzt ziemlich genau 4 Hektar Reben, ja. die wir da im Nebenerwerb bewirtschaften und das ist auch, ja, also ich sage immer, ich will keinen Rebstock mehr haben, weil jeder Rebstock braucht halt auch seine Pflege und seinen Einsatz und wir sind im Qualitätsweinbau, wir sind im Bio-Weinbau und man muss sich damit voller Konzentration auch jede Sache widmen und für mich gibt es keine Und-Geschichten, sondern immer nur Jetzt-Geschichten. Mhm.
Also. Hast du jetzt zwar gesagt, ihr willst keine Rebstöcke mehr haben, aber dafür pflanzt ihr aktuell oder habt aktuell Bäume gepflanzt. Wieso, weshalb, warum?
Ja, also Baumpflanzen ist generell immer gut, Johannes. Ja, kann ich nur empfehlen.
Hat ja auch irgendwie immer jeder so.
Wir pflanzen für dich einen dabei.
Ah ja, sowas. Dann kommen wir mal auf dich einen Baum. Das wäre mal was, ja. Ich habe bisher noch keinen. Doch, ich hab schon mal einen Baum gepflanzt, tatsächlich.
Ja, aber du kriegst einen Baum.
Ja, das wäre mal was.
also wir beschäftigen uns schon seit den letzten 10 Jahren auf jeden Fall intensiv mit unseren Böden. Vorher war es ein Stück weit, dass man Strukturaufbau, jetzt kann man sich wieder anderen Sachen widmen. Und der Boden hat es uns angetan und wir sind davon überzeugt, dass eben die Rebe sich am wohlsten fühlt in einem lichten Auenwald. Und das haben wir nun mal im Weinberg nicht. Und durch die Flurbereinigung ist auch viel Landschaft und Struktur zerstört worden. Biodiversität. Und deswegen haben wir angefangen, jetzt halt wieder Reben in die Bäume in die Reben zu pflanzen, nicht Reben in die Bäume. Und haben da eben so jetzt mal 12 verschiedene Laubbäume, Baumarten, verschieden querbeet gepflanzt, um zu schauen, wie gut die Rebe eben mit Synergie mit Bäumen eingeht. Da geht es um Bodennetzwerk, also soziale Netzwerk im Boden findet über Wurzeln statt. Das können Bäume sehr gut. Da geht es um Vernetzung, Nährstofftransporte, also Mykorrhizen, Pilze. Also wenn man das so sich anschaut aus älteren Weinbergsanlagen, wo das schon stattfindet, dann macht das alles Sinn. Und wir müssen weg von der Monokultur und eben diese wieder aufbrechen. Und da sind wir jetzt natürlich hier im Ort wieder einer der Ersten, der das macht. Aber werden auch jetzt schon im ersten Jahr da stark beäugt, was passiert da. Und aber jeder muss mal, also jeder Anfang muss mal gemacht werden. Und im Nachhinein kann man immer mitreden. Und,
das ist der schöne Spruch immer, wir sagen immer, was wie vorgemacht, ausgelacht erst, dann nachgemacht, vorgemacht, ausgelacht, nachgemacht. So.
Das erst ist ausgelacht, dann wird nachgedacht, dann wird es nachgemacht.
Ja, das ist
unser klassischer Werdegang. Ja, wir wollen ja gar nicht irgendwie jemanden bekehren. Das soll jeder selber machen, was sie für richtig halten, aber wir sind der Meinung, dass dieser massenhafte Anbau von Weintrauben in Monokulturen genauso wenig Zukunft hat wie Glyphosat. Sondern wir müssen einfach schauen, dass wir unserer Umwelt mehr zurückgeben, wie nur rausziehen. Und das schafft man mit Bäumen ganz gut. Man könnte es sogar schaffen, wenn man jetzt sagt, man pflanzt die richtigen Bäume auf das Grundstück, mehr CO2 in seinem Grundstück binden übers Jahr als zu verbrauchen. Ganz großer Faktor sind hier einfach Flaschen.
Ja.
Flaschen brauchen unheimlich viel CO2. Und wenn das ein Ansatz ist, dann warum macht man das? Natürlich macht man das dann. Wir machen das dann. Das war so eine kurzfristige Entscheidung.
Das war also spontane Entscheidung.
Spontane Entscheidung, ein paar Bäume gepflanzt. Ne? Aber du hast gesagt, da wart ihr jetzt die Ersten. Ihr wart ja auch die Ersten, die hier Bio Weinbau betrieben habt, habt dann aber, jetzt nicht, ich sag nicht bekehrt, aber letzten Endes auch andere davon überzeugt, dass ja hier in Rödelsee mittlerweile doch eine stattliche Anzahl an Winzern und Winzerinnen da sind, die dann biologisch arbeiten und nicht mal konventionell.
Also ich habe ja keinen geschichtlichen Hintergrund, was Weinbau angeht. Ich meine, ein Weingut zu haben, sind ja immer drei Seiten. Du hast die Betriebswirtschaft, du hast die Kellerwirtschaft und du hast den Weinbau. Mhm. Ja. Und ich hatte von keiner Seite Background aus der Familie. Wir mussten uns das eigentlich alles selber erlernen und erarbeiten. Und wenn ich das doch schaffe, ohne Background, ohne vielleicht sogar Urgroßvater, der noch auf dem Hof rumspringt und 1900 Feuerzeug schon Wein gemacht hat, dann wenn ich das kann, dann können das doch die anderen auch. Die haben doch einen super Background. Die sind maschinell zehnmal besser ausgerüstet wie ich. Ich habe Technik von 1952 und schaffe das. Also wieso schafft man das nicht? Das ist für mich eigentlich eine Ausrede, ganz salopp gesagt. Mhm. Ja. Ich meine, man muss sagen, es gibt schwierige Jahre, es gibt gute Jahre. Ja? Wenn nur schwierige Jahre wären, wäre es auch wirklich zu überlegen, ob das Sinn macht. Weil man schon wesentlich mehr arbeiten muss, um den gleichen Auftrag zu bekommen. Ja. Aber grundsätzlich gilt einmal, was will ich meiner Nachwelt erhalten und was bin ich selber bereit dafür zu geben. Und bei uns sind es gerne ein paar Schweißtropfen mehr, aber dafür lassen wir halt was für die anderen da.
Langfristig gesehen ist es ja wahrscheinlich ja trotzdem, egal wie der Aufwand auch ist, die bessere Variante so vorzugehen. Ne? Ich denke auch, wenn du Reben natürlich wachsen lässt und sie dabei unterstützt, passen sie sich auch besser an als andere, die halt immer irgendwie chemisch gespritzt und bearbeitet werden. Einfach ja natürlich lassen und natürlich, klar, gibt es dann halt mal schlechtere Zeiten, aber ich glaube, so vom Gefühl her, ich stehe ja selten im Weinberg, muss ich sagen, kommt aber so eine Rebe oder so ein Rebstock besser mit manchen Witterungsveränderungen klar als so eine, getätschelte.
Ja, schlussendlich ist es ein reines Profitgeschäft.
Ja.
Und wenn du darauf verzichten kannst, ein schlechtes Gewissen zu haben und lieber mehr Geld in deiner Tasche, dann musst du halt so weitermachen. Also.
Ja. Wir haben ja noch einen zweiten Wein hier auf dem Tisch stehen. Ist das ein Silvaner jetzt? Ich weiß gar nicht, was steht drauf.
Wenn du das sagst.
Nein, ich hab's nicht gesehen, jetzt sehe ich es.
Nein, Weißburgunder.
In der Tat ist es jetzt ein Weißburgunder.
Ich habe nicht gesehen, was draufsteht.
Ja, also noch kurz zum Silvaner.
Ja.
Also, wir finden, der Silvaner passt so gut in Franken. Weil der, sag ich mal, also klimatisch hier super herpasst. Und wir möchten, also unser Ziel war immer auch ein bisschen die internationale Stilistik ein bisschen zu treffen. Und das kannst du mit dem Silvaner super.
Mhm.
Also der Silvaner kann locker als Chardonnay durchgehen, das funktioniert eigentlich immer. Soll er ja gar nicht. Aber man kann das machen damit. Und das ist klasse.
Eigentlich als internationaler Rebsorte wäre er sogar anerkannt.
Ja. Also kannst du halt nicht mit Müller-Thurgau. Und klar, in manchen Weinbaugebieten ein wenig verschrien. Die mögen keinen Silvaner. Das liegt aber an der Masse, die vorher produziert worden ist. Und keiner hat bisher einen guten Silvaner getrunken. Wir machen das anders. Wir machen ein wenig weniger und dafür hat er wenig mehr Geschmack. Aber jetzt haben wir Weißburgunder im Glas.
Ja.
Schmecken.
Schon mal schön in der Nase.
Riechen. Prosten.
Ja, das klingt.
Ja, was bedeutet denn charakterstark? Das schreibt ihr ja auch auf eurer Webseite zu euren Weinen. Ehrlich, charakterstark, klar, ehrlich. Ne? Da schwingt auch der Name ein bisschen mit. Aber charakterstark.
Ja, unsere Weine sind auch so charakterstark, wie wir es sind. Wir sind jetzt keine Fähnchen im Wind, sondern wir haben ein klares Ziel vor Augen. Und das haben unsere Weine auch. Wir wollen schon, also grundsätzlich sagen wir immer, wir produzieren nur Weine, die uns schmecken. Wenn sie euch auch schmecken, soll es uns recht sein.
Ja. Genau, da posten wir doch noch mal.
Also, produzieren nur Weine, die uns schmecken und wenn sie euch auch schmecken, soll es uns recht sein. wenn du damit nicht zurechtkommst, dann tut es uns leid, dann musst du halt woanders sehen. Das heißt, wir lassen uns nicht beirren durch irgendwelche Trends, das hatten wir vorhin schon mal kurz. Und wir haben klare Zielvorgaben eben im Kopf und lassen auch Weine ausfallen, dass es ein Jahr gar nicht gibt, wenn unsere Zielvorgabe im Kopf einfach nicht erreicht ist. Ich will seit 5 Jahren wieder ein Highglas Spätburgunder produzieren und fülle immer nur Ortswein dann ab, weil das dann die nächste Stufe drunter ist, weil ich jeden Wein abstufe, weil ich einfach sage, das ist für mich nicht das, die Spitze des Pinots. Andere sagen, jetzt hast du einen guten Ortswein. Ja. wir haben einfach unsere Prinzipien und das haben unsere Weine, sollen das auch haben. Und man merkt es auch, dass wir keine Sprinter machen, sondern Langstreckenläufer. Und das ist uns wichtig, dass man sagt, wir sind eigentlich ganz gechillt, unsere Weine sind es auch. Und die können noch locker ein paar Jahre irgendwie lagern und dann werden sie auch richtig verstanden. Lagenweine sowieso, die gibt es eh nicht so früh. Da ist 23, wird da noch gar nicht drüber nachgedacht, die abzufüllen. 22 ist abgefüllt, da wird noch gar nicht drüber nachgedacht, Etiketten zu bestellen. 21 ist gerade Knalle und bringt sich gut und hat bestimmt noch 3 Jahre Zenit und danach geht es erst in die regenerative Phase vom Reifen her. Also das macht doch Spaß und macht uns mehr Spaß. Deswegen machen wir es.
Wie viel Arbeit steckt denn da noch im Keller? Ne? Du bist ja da schon sehr auch im Weinberg unterwegs, achtest dort auf die Qualität, die im Weinberg gemacht wird. Und was passiert dann noch? Die letzten, wie viel Prozent passieren dann noch im Keller?
Ja, also früher hat man immer gesagt, die Qualität entsteht allein im Weinberg. Das kann ich als gelernter Kellerwirt absolut dementieren, das stimmt nicht. Also ich sehe oft so schöne Fuhren an mir vorbeifahren und wenn ich den Wein danach probiere, denke ich mir, um Gottes Willen, ja, da ist wohl was schief gegangen. Ja. Also das mittlerweile sehe ich das als 50-50 Chance. Früher hat man immer gesagt, der die gesunden Trauben hat, der hat die gut besten Weine. Heutzutage, wenn du nicht viel falsch machst, gerade im konventionellen Bereich, Universalis und was alles gibt als Spritzmittel, also da brauchst du nicht viel können. Die musst du bloß rechtzeitig hier und recht, wenn du da jede 8 Tage spritzt, dann hast du da immer gesunde Trauben. Aber was kommt denn dabei raus? Oftmals nichts Gescheites. Klar fängt es im Weinberg mal die Hauptqualität an. Ich brauche ungestresstes Lesegut mit nicht zu viel Ertrag von möglichst gesunden Stöcken. Ja. Und im Keller bist du dann, kannst dich für 2 Seiten der Macht entscheiden, sag ich mal. Einmal den sicheren Fahrplan eben mit Reinzucht und halt irgendwelche Mittelchen. Oder halt die natürliche Art und Weise, und das machen wir schon von Anfang an. Das ist am Anfang schwer, weil du dir wirklich erst eine Kellerflora aufbauen musst.
Eingrooven.
Am besten laufen da die Holzfässer. Die sind schon jahrelang im Programm. Die werden bloß kurz zwischengelagert, dann, bevor die neue Ernte reinkommt oder manchmal gar nicht. Und das ist super. Die fangen dann gleich gern wieder an und dann geht's weiter. Edelstahltanks sind ein bisschen zickiger. Wenn man umzieht zum Beispiel, das hat man jetzt schon 3 Mal in einem anderen Keller, dann läuft es auch nicht so gut. Also man merkt das schon, man braucht ein bisschen ein Gespür dafür, aber ja, ich mache das jetzt seit 2004 mit Spontangärung so und habe da Erfahrung drin, 20 Jahre, da kriegst du schon ein bisschen Gespür rein, läuft es oder läuft es nicht. Wichtig ist die Nase. Wenn man so ein Geschäft betreibt, dürfen wir keinen Schnupfen haben im Herbst. Und wer seine Nase da nicht einsetzt, der wird auch immer Probleme haben. Der wird immer Probleme haben. Wenn es nach 3. Tag immer noch nach Klebstoff riecht, dann wird es nicht mehr besser. Dann kannst du sagen, oh, heute riecht er wegen weniger. Klar.
Ja, passiert das öfter mal, dass sowas dann schief geht oder nicht so funktioniert, wie man sich das vorgenommen hat?
Ja, sowas.
Oder geplant hat, sag ich mal so, ne? Vornehmen wieder ein bisschen.
Ja, das ist normal. Also, ich glaube.
Es wird gelogen, wenn es jetzt so wäre. Aber wir sind da sehr, zum Glück sehr wenig Tank. Haben wir wenig Berührung.
Wie oft schaut der Schreiner das Nachkästchen nur mal zusammen, weil es doch schief war. Ne? Also, Das passiert freilich. Ich sag mal, die Fehler werden geringer, weil du jeden Fehler einmal gemacht haben musst. Also wenn du da nicht mitreden kannst, dann weißt du auch nicht. Und wenn du nicht draus lernst, dann magst du ihn halt vielleicht öfters. Aber wenn Wein ist, also Most ist recht, den kannst du wegen Trank salieren. Ja? Mhm. Den kannst du 2-3 Mal rumpumpen und das wird recht sehr gut. Ja? Wein ist tödlich. Also alles, was du, ich sag immer zu meinen, ich habe unheimlich viele Leute, die wollen bei mir reinschnuppern, wollen schauen, wie mache ich meine Weine und kommen da, der ersten Italiener und so weiter wieder da gehabt. Haben wir Weine filtriert und umgelegt von einem Tank in den anderen. Und dann habe ich so gesagt, so mal, jetzt lernst du mal was. Habe ich gesagt, riechst du was? Ich gesagt, ja, es riecht nach Wein. Sagst du, ja, wenn du das riechst, ist es nicht mehr im Wein. Ja. Ich gesagt, eine Kellerei, die sich brüstet, damit es immer so schön nach Wein riecht bei ihnen, ja, die machen was falsch. Ja, es öffnet, oder klar riecht es nach Wein, aber ja, wenn du was Blumiges filtrierst und alles riecht, die ganze Kellerei riecht nach Blumen, das ist draußen aus dem Glas, das kommt dann immer rein. Ja, und das muss man halt begreifen. Ja.
Also muss man ganz vorsichtig und sanft mit dem Wein umgehen.
Genau, im Endeffekt ist es wie am Anfang. Also
wie mit einer Wein. Frau.
Ja, schon. Muss sehr zart sein.
Ja, genau.
Ist genauso empfindlich.
Ja,
ja. Nein. Ja, aber es ist ja schon interessant und spannend, dass man dann da auch, wie du sagst, ein Bauchgefühl, Nase entwickelt, so Stück für Stück. Nichtsdestotrotz probierst du dich ja auch immer mal wieder aus in neuen Sachen. Ne? Klang ja jetzt mal so an, na, wir würden gerne mal irgendwie in Richtung Sekt was machen.
Ja.
Es gibt ja aber auch Naturwein. Ich meine, ihr macht ja sowieso Naturweine, aber in so einem klassischen Naturwein, manche würden vielleicht auch Orangewein sagen. Ne?
Ja.
Den habt ihr ja auch im Sortiment. Ist das auch so was, wo du gesagt hast, probiere ich aus? Hast du das auch schon viel früher gemacht als jetzt alle anderen? Ne? Sehr wahrscheinlich, nehme ich mal an.
Ja.
Ja. Vor Jahren war es eigentlich eher so, also es gibt ja keine Definition für Naturwein. Vor Jahren haben wir uns als Naturweinwinzer verstanden. Ne? Da war es irgendwie schon genug, wenn man Bio war auf jeden Fall, wenn man wenig gemacht hat, wenn man spontan vergoren hat, wenn man den Wein hat machen lassen. Wenn man, was noch, also wenn man so wenig Eingriff wie möglich, so haben wir uns als Naturweinwinzer verstanden und haben auch vor ein paar Jahren dann auch ein Orangewein gemacht, was jetzt eher heute die Definition von Naturwein ist, quasi auch, dass er eigentlich auch unfiltriert ist und die Hefe verbleibt in der Flasche und dass der Wein bei einem Orangewein eben ein Weißwein behandelt wird wie ein Rotwein, also der bleibt dann auf der Maische stehen und so. Nur mittlerweile nimmt es so Züge an, sage ich mal, wo also da wird auch jetzt der Most auf jeden Fall, da wird werden die Trauben auch auf jeden Fall mit den Füßen getreten und alles so, also beim Pressen, ne, gepresst und
ja, deswegen,
also ist alles so ein bisschen zu extrem mittlerweile, es wird jetzt wieder so eich gemacht, so wie ganz früher und sowas und das sehen wir uns jetzt wieder nicht mehr. Ne?
Ja, da wird dann mit der Korbpresse gekaltert und dann tut sich die Crew danach noch gegenseitig mit Hochdruckreiniger, Ablass fürs Foto und so weiter.
Ja,
also es ist
ein bisschen
für uns übertrieben, kommt nicht der Sache zugute, die es werden soll. Und die Idee mit dem Naturwein war damals einfach, klar, der Name kommt von meinem Onkel.
Mein Onkel Heiner Seiner.
Onkel Heiner Seiner haben wir unseren Naturwein genannt. Der hat halt schon vor 20 Jahren ein paar Trauben abgezwackt, die er eigentlich zur Genossenschaft liefern musste und hat die so wenig spontan vergoren im Holzfass und auf der so einer alten Korbpresse gekaltert mit sehr viel Gerbstoff. Und da war ich mal auf so einem Workshop und habe ich Weine probiert und dann bin ich gefragt, wie es mir geschmeckt hat. Und dann habe ich gesagt, das hat der Onkel Heiner vor 20 Jahren schon gekönnt. Also das ist jetzt was Besonderes. Das ist ein alter Hut. Also es gibt sehr gut gemachte Orange und unsere ist auch gut. Das bin ich mal da wegen vor. Aber das ist so, das ist echt ein schöner Wein. Aber es gibt halt genug, dass sich irgendwie Natur, Orange und so weiter schimpft, wo ich nicht trinken will. Das ist fehlerhaft. Ich bin da auch anders da rangezogen worden an die Sache. Also solche Weine, wie wir jetzt oft probieren, als Nature- oder Naturwein-Geschichten, die sehen wir in meiner Lehrzeit als Fehlerweine vorgesetzt worden. So, riech mal da dran, so riecht Mäuseln. Und wenn ich jetzt auf dem Weinfest bin und lass mir dann irgendeinen Supercharger, Eischenk oder irgendwie, wie die Dinger heißen, ich weiß es nicht, ja. Und ich rieche da rein und es riecht halt nach Mausenest, das will ich nicht. Ja. Also das will ich kein Glas trinken, da will ich schon gleich gar keine Flasche trinken. Und das ist für mich dann am Ziel wieder vorbei. Warum? Weil jetzt hat er ja die Trauben vielleicht super das ganze Jahr über gepflegt und gehegt und hat einen Haufen Diesel verbläut. Ey, jetzt schmeckt das nach Mäusenest. Ja, Pull. Da hast doch nichts gekommen.
Nee, das stimmt.
Schade, das ist also, dann so schade. Also das denken wir so oft, gell? Ach Gott, wir sind auch viel unterwegs und haben war so viel. Wir probieren ja auch alles. Man muss ja alles probieren, finde ich immer, um mitreden zu können. Weil wenn du es nicht probierst, kannst du nicht mitreden. So. Ja. Und dann ist es oft echt, wir gehen manchmal hin von so solchen Dingen. Also einen kannst du trinken von den 50 Stück.
Mhm. Das ist aber wirklich in der Tat so. Ich meine, das ist halt mittlerweile auch ein Hype. Ich glaube aber, der ist auch schon wieder ein bisschen am Abklingen, ja,
so
was es so angeht. Aber vieles wird dann halt so, also ich würde sagen, absichtlich hochgeschossen. Ja. Und irgendwie, wie mache ich es noch übertriebener, dass jeder nachher sagt, boah, das schmeckt ja ne, fantastisch, aber jeder denkt eigentlich vielleicht sogar in Wirklichkeit, oh, das kann man ja ganz schwer trinken. Ne?
Ja, das
also das finde ich halt wirklich schade, dass man halt aus so einem Naturprodukt dann irgendwas macht, was man so sagt, boah, eigentlich trinke
ich
das.
Wobei aber, also ich finde generell, trotzdem ist es so, das ist jetzt nichts, wo du Flasche trinkst.
Davon, nein.
Sondern das ist generell das, aber schon geil, muss ich ja, trotzdem eine Lenze dafür brechen, also so für so in Essensbegleitung finde ich es wieder ganz geil, wenn das zu dieser Speise passt. Ne? Weil selbst in Essen, in Essensgeschichten tut sich ja total viel. Ne? Das ist lauter fermentiertes Zeug etc. pp. Also da passt es dann wieder. Ne?
Ja.
Aber
der hat ja auch Ecken und Kanten. So ein Orange-Wein hat ja schon Ecken und Kanten, hat er ja bewusst auch Ecken und Kanten. Und da stößt er natürlich dann auch nochmal, gerade in der Essensbegleitung, nochmal viel einfacher und besser vielleicht irgendwo als Kontrapunkt auch an, als das halt ein anderer normaler Wein
war. Das ist ein gutes Beispiel. Kannst du dich an die frühen Barrique-Erfahrungen von deutschen Winzer erinnern?
Ja.
So 110-gradiger Grauburgunder, ab ins neue amerikanische Eichenholzfass, kein Rückverschnitt. Und dann hat er geschmeckt angeblich wie kalifornischer Chardonnay. Chardonnay. Ja. So kommt es mir bei diesen Orange-Wein-Typen irgendwie vor. Ja? Also die sind etliche dabei, die können ihr Handwerk, die machen das auch verdammt gut. Und ich ziehe ja einen Hut ab vor allen, die da irgendwie auch mit Rebsorten rum experimentieren, wo wirklich schwierig sind und dabei was richtig Gutes und Trinkbares rauskommt. Die haben auch ihre Zeit gebraucht. Aber was ist denn mit diesen Barrique-Typen hier? Ey, die müssten wir da aufhören. Weil, also das war ja damals da so irgendwie, dann haben sie irgendwie 1996 dann gelernt, ich brauche mindestens 2-3 Fässer. Ja, dann ist es irgendwie so besser geworden. Ja? Aber das hat schon eine ganze Zeit gedauert, bis du halt irgendwie Weißwein in Deutschland aus dem Holzfass trinken konntest. Und so ist es genauso. Und da hat sich die Spreu vom Weizen wieder getrennt. Damals kann mich dran erinnern. Also da haben teilweise Großbetriebe ihre Traktorhallen ausgeräumt und haben amerikanische Barriques da reingestellt. Und dann hast du nur noch Eichen. Also es hat geschmeckt wie eine Schreinerei. Und die sind aber alle wieder weggekommen davon. Und weil es schlussendlich nicht zum Ziel geführt hat. Und Ziel ist ja eigentlich, Wein zu verkaufen. Ja. Schön, wenn es ihn produziert hat, also verkaufen muss
ihn
noch.
Ihr verkauft eure Weine ja auch. Es gibt sie bei euch im Online-Shop und ansonsten sehr wahrscheinlich auch im ausgewählten Handel.
Ausgewählter Handel, ausgewählte Restaurationen.
Genau, im Restaurant kann man nämlich auch wunderbar trinken, auch absolut. In der gehobenen Sterne-Gastronomie.
Richtig, da fühlen wir uns wohl. Und natürlich auch hier vor Ort in der Waschküche tatsächlich.
Genau, wenn man nämlich hierher kommt, dann genau. Wird es einfach tatsächlich dort nochmal, wo alles anfing, dann entsprechend auch probiert. Und da spürt man dann auch die Leidenschaft, die man dann nachher im Glas hat, wie ich finde. Herzlichen Dank euch, dass ich bei euch zu Gast sein durfte, dass ihr Zeit gehabt habt an einem Sonntag für mich und ein bisschen über euch zu quatschen. Herzlichen Dank.
Danke,
sehr gerne.
Immer gerne wieder.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.